Unser Kriegsreporter Kurt Pelda ist im Visier vom russischen Geheimdienst. Ihm wird illegale Grenzübertretung vorgeworfen und somit droht ihm 5 Jahre Gefängnis in Russland. Das EDA in der Schweiz hält sich bisher mit Solidaritätskundgebungen zurück. Und wir möchten wissen, wie geht es Kurt Pelda heute und was ist der aktuelle Stand? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin mit unserem Kriegsreporter Kurt Pelda in der Ukraine verbunden. Hallo Kurt.
Hallo Joël.
Der russische Geheimdienst droht dir mit 5 Jahren Gefängnis, weil du russisches Staatsgebiet betreten hast. Wir haben letztes Mal vor ein paar wenigen Monaten zusammen geredet, Kurt. Und damals bist du in Kursk gewesen. Das ist russisches Gebiet, das aktuell aber von der Ukraine besetzt ist. Und jetzt möchte ich wissen, wo wir zusammen geredet haben und du in Kursk gsi bist, hast du dort schon gedacht, dass das Konsequenzen für dich könnte haben?
Ja, ich habe mir das ja gut überlegt vorher. Also ich hätte jetzt nicht gerade gedacht, dass alle Journalisten, die der FSB, also der russische Inlandsgeheimdienst, davon erfahren hat, das sind ja glücklicherweise längst nicht alle, die dort gewesen sind. Also offensichtlich wissen die Russen nicht von allen Journalisten, die dort gewesen sind, die Namen. Aber eben von denen 14, und ich bin einer von denen wissen sie es. Und die warten jetzt alle darauf, dass es einen Haftbefehl geben wird. Also dann muss der FSB beim Gericht den Kurs beantragen. Mhm. Dann wird er natürlich stattgeben. Und meines Wissens ist das erst im Fall von meinem rumänischen Kollegen, der ist mit mir auch zusammen dort übergefahren, ist das passiert. Und bei den 13 anderen, also auch bei mir, ist offiziell, weiss ich noch nichts von einem Haftbefehl.
Wo du von deinem Haftbefehl erfahren hast, was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ja, das ist ein bisschen typisch. Also es gibt ja die Leute, die sagen, ja, Russland und Sowjetunion, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und das mag natürlich in vielen, vielen Bereichen auch stimmen, wirtschaftlich und so. Aber Justiz in Russland, das Verhalten der Geheimdienst, da hat sich jetzt seit der Sowjetunion nicht so wahnsinnig viel geändert. Und ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich 18 gewesen. Da hat der sowjetische Botschafter damals in Pakistan, wenn ich auf Afghanistan bin, und ich bin einer von vielen Journalisten, die natürlich aus der Sicht von der sowjetischen Behörde und der afghanischen Behörde, die haben da zusammen geschafft, ist das natürlich illegal gewesen, was wir damals gemacht haben. Wir sind damals von Pakistan über die Berge, über die Grenzen über nach Afghanistan, um über den Krieg dort zu berichten. Und da hat der sowjetische Botschafter in Pakistan allen Journalisten, die das machen, mit dem Tod droht. Also von dem her ist das ja eigentlich noch ganz human mit 5 Jahren Gefängnis. Also ich bin jetzt ein bisschen ironisch oder zynisch, wie man es nimmt. Aber die Geisteshaltung dahinter ist ganz klar. Es geht auch gar nicht um den illegalen Grenzübertritt, sondern es geht darum, allen Journalisten zu zeigen, macht das nicht, berichtet am besten nicht über die Ukraine, haltet euch fern von all diesen Kriegsgebieten, damit wir Russen meine ich, hier machen können, was wir wollen. Also unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit oder nur von Journalisten, die stramm auf Putins Kurs sind.
Ich finde das dann, als würdest du das auf die wahnsinnig leichte Schulter nehmen. Ist das so?
Nein, also ich nehme das schon ernst. Also ich überlege mir auch sehr, sehr gut, welche Länder ich jetzt noch bereise. Also das hat deutliche Einschränkungen zur Folge. Also zum Beispiel bin ich ja kürzlich in Israel gewesen. Und natürlich hätte ich auch gerne wollen, aus Israel ausreisen und dann je nachdem via Zypern zum Beispiel nach Libanon. Und das habe ich mir gerade können abschminken, weil in Libanon ist die Hisbollah. Hisbollah ist mit Syrien, mit dem Iran verbündet. Das sind alles enge Alliierte von Russland. Und das hat durchaus können sein, dass ich im Libanon verhaftet worden wäre und man mich ausgeliefert hat. Also das ist eine sehr starke Einschränkung. Auch das, was mein rumänischer Kollege, der betroffen ist, erzählt. Auch für ihn, er muss sich genau überlegen, wo er anreist. Und man überlegt sich natürlich jetzt auch in Europa, oder? Länder wie Serbien Ungarn, Slowakei, wo bekanntermaßen Putin-freundliche Regierungen haben. Da muss man sich gut überlegen, ob man diese Länder noch bereist.
Gut, das sind jetzt sehr auf einer beruflichen Ebene, aber Kurt, auf einer privaten. Hast du Sorgen? Hast du Angst?
Nein, ich habe keine Angst, aber ich bin ein vorsichtiger Mensch. Also ich habe viele von diesen Mechanismen reaktiviert, wo ich vor 5 Jahren lang bin ich so ein bisschen bedroht worden, auch von so Anhängern vom Islamischen Staat. Also da hat es auch richtige Todesdrohungen gegeben, üble Sachen. Es ist dann nie etwas passiert, aber ich habe mir auch auf Anraten von der Kantonspolizei gewisse eben Mechanismen angewöhnt, wie ich heimgehe oder heimfahre. Also wenn ich zum Beispiel einen Uber nehme, dann lasse ich mich nie zu mir heimfahren, sondern lieber 300-400 Meter entfernt. Vielleicht auch nicht mit einer Kreditkarte zahlen, die auf meinen Namen registriert ist. Mhm. Vielleicht eben auch ein Konto bei Uber haben, wo irgendein komischer Name drauf ist, aber einfach nicht meine. Also so ein bisschen versuchen, nicht, dass gerade alle wissen, wo ich wohne, wo meine Kinder wohnen, was so mein Alltag ist, von wo nach wo ich reise, wo ich übernachte. Das sind so Sachen, die habe ich mir damals angewöhnt und dann hat sich das irgendwann mal entspannt und jetzt habe ich das halt wieder reaktiviert.
Du hast in verschiedenen Interviews gesagt, dass du dich in der Ukraine, wo du dich jetzt aufhaltest, aufgrund von dem Haftbefehl sicherer fühlst als in der Schweiz. Und das fällt mir doch sehr schwer zum Glauben.
Also nochmal zur Korrektur. Es ist noch kein Haftbefehl draussen. Es läuft ein Strafverfahren. Irgendwann mal wird der Haftbefehl kommen, nehme ich an. Aber der Grund, warum ich mich in der Ukraine sicherer fühle, das gilt natürlich jetzt nicht, der Vergleich ist nicht zu irgendjemandem in der Schweiz. Der ist ja kein Staatsfeind von Russland und der hat in der Schweiz nichts zu befürchten. Mhm. Aber der Schutz für einen Staatsfeind von Russland ist natürlich in der Ukraine viel, viel ausprägter. Weil da hat der Geheimdienst über 20'000 Mitarbeiter. Und das ist nur einer von mehreren Geheimdiensten. In der Schweiz sind wir bei 450 Leuten plus minus. Die sind nicht einmal in der Lage, alle russischen Diplomaten in Genf und in Bern zu beschatten, wenn sie rausfahren. Und ich meine, die schauen sich ja die Schweiz auch ein bisschen an, die treffen Leute. Also da gibt es keine lückenlose Überwachung. Und von daher hat man in der Schweiz nun mal wirklich keinen Schutz zu erwarten von den Behörden.
Hast du denn in der Schweiz schon eine konkrete Drohung seither wahrgenommen?
Nein, ich kriege natürlich über die sozialen Medien dumme Kommentare, hämische Kommentare, ja, das geschieht mir recht und man darf natürlich keine Gesetze verletzen und so weiter. Aber eigentliche Drohungen, nein. Und natürlich von der russischen Stelle kommt gar nichts. Von der Schweizer Behörde, da habe ich mich erkundigt. Und da hat man mir bedeutet, dass die Schweiz in dieser Sache nichts wird unternehmen, auch nichts unternommen hat. Journalisten sind normale Menschen. Und wenn dann halt irgendetwas passiert, dann kann ich ja dann auf konsularischen Schutz zugreifen. Und konkret heisst das, die Schweiz macht gar nichts. Wenn ich dann mal verhaftet bin und in einem russischen Gefängnis, dann vielleicht, wenn man den Schweizer Konsul lässt, kriege ich dann vielleicht einmal einen Besuch und vielleicht ein paar Pralines aus der Schweiz und ein bisschen Schulterklopfen und Zuspruch. Aber es ist völlig klar, dass die Schweiz da gar nichts macht. Die Schweiz hat noch nie irgendetwas gemacht, wenn es um russische Spion gegangen ist, um russische Aktivitäten in der Schweiz. Und wenn ich irgendjemand im Ausland verhaftet werde und es dann eine Auslieferung gibt, dann wird man ja dann sehen, ob der konsularische Beistand von der Schweiz, ob der irgendetwas bringt oder nicht.
Erstaunt dich die Haltung der Schweiz. Du hast die ja auf Social Media stark kritisiert, dass du da keine Rückendeckung erfährst.
Nein, das erstaunt mich nicht. Also ich habe eigentlich schon seit längerem, eigentlich seit der Pandemie, mein Vertrauen in vor allem in die Bundesbehörden verloren. Das ist ein bisschen etwas anderes im Kanton Zürich. Da gibt es durchaus Leute bei der Kantonspolizei, die schon ein bisschen schauen und die auch bereit sind, etwas zu machen. Aber die können natürlich nicht, oder die machen ja keine Außenpolitik, die sind nicht in der Diplomatie tätig. Mhm. Aber im Kanton Zürich würde man wahrscheinlich, also wenn ich jetzt 117 anrufen, dann würde man wahrscheinlich schon relativ schnell Hilfe schicken. Aber das nützt mir wenig natürlich im Ausland. Also wenn ich irgendwann festgenommen werde wegen einem Haftbefehl und dann gibt es ein Auslieferungsverfahren, dann würde sich dann zeigen, ob die Schweizer Behörden da mir helfen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir schon seit langem angewöhnt, mit Verlauf auf die Leute, die mir nachstehen, auf mich selber. Ich habe ja schon oft so Situationen erlebt, wo ich mich von gewissen Staaten in Acht nehmen musste. Also eben Syrien wäre so ein Staat, die haben auch zwei Haftbefehle, glaube ich, gegen mich ausgestellt. Es ist nicht ganz sicher, ob in der Türkei auch so irgendetwas läuft. Also es gibt halt einfach die Länder, wo zum Teil auch einen langen Arm haben, also ihre Geheimdienste, gerade zum Beispiel Syrien oder Iran. Da muss ich halt einfach irgendwie aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Aber eben, ich habe ja eigentlich eine lange Erfahrung, wie man so solche Sachen angeht. Mhm. Ich habe Leute, die mich unterstützen. Und von daher muss ich, also ich gehe davon aus, dass ich ohne irgendwelche staatliche Hilfe auch überleben kann.
Du hast am Anfang deinen rumänischen Kollegen angesprochen, der genau gleich betroffen ist von dieser Sache. Die rumänische Regierung hat im Gegensatz zu der Schweizer Regierung sich solidarisch mit den betroffenen Journalisten ausgesprochen. Was erfahrt denn dein rumänischer Kollege jetzt gerade für eine Unterstützung von Regierungsseite?
Also das ist natürlich auch ein Regierungskritiker und der findet nicht alles gut. Hat sich allerdings bedankt für die Solidaritätsbekundungen. Also das ist von ganz oben gekommen von der rumänischen Regierung. Man muss einfach sehen, die Rumänen haben eine lange Geschichte mit der Sowjetunion, mit dem Warschau-Pakt. Die kennen die Russen ein bisschen besser wie wir und sind offensichtlich in der Lage, da zu reagieren. Das, was halt die Schweizer nicht machen, weil es auch letztlich Hasenfüße sind. Aber es ist gar nicht so einfach, mit all den Journalisten jetzt quasi wie ein Netzwerk zu bilden. Wir könnten ja eine Chatgruppe bilden, aber es sind alle so ein bisschen, ich wollte nicht sagen, untertaucht, aber sie sind sehr vorsichtig bei Anfragen von Unbekannten oder eben von Journalisten. Ah, jetzt kommt die Armee nochmal, sorry. Jetzt müssen wir dann gleich weg. Es tut mir leid. Und sonst fahren wir 5 Minuten weg und dann. Ja, jetzt tun sie dort die Ausweise kontrollieren.
Ich auf Lautsprecher.
Ja, komm, wir machen aber weiter. Ich habe schon versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und er hat sich da bis jetzt noch nicht gemeldet. Also zum Teil ziehen sich die Leute ein bisschen zurück. Und von dem her ist es, glaube ich, nicht so leicht jetzt, dass wir von den Erfahrungen, die wir jetzt sammeln mit dem Vorgehen von den Russen, dass wir uns da ein bisschen koordinieren und vielleicht voneinander lernen und ein bisschen schauen, was macht der eine oder was macht der andere. Aber es ist natürlich schon etwas ganz anderes für ihn, wenn sich quasi die Regierung hinter ihn stellt. Und Rumänien hat sich nicht nur hinter ihn gestellt, sondern hinter alle 14. Die haben das ganz klar gemacht. Mhm. Es ist eine Solidaritätsbekundung für all die Journalisten, die jetzt von der russischen Justiz verfolgt werden. Und das ist schon ein tolles Signal. Das fehlt halt bei uns jetzt in Westeuropa. Da ist man weiter weg von Russland. Man hat weniger Erfahrungen. Man ist ja sehr, sehr, sehr naiv im Umgang mit russischen Stellen oder auch mit chinesischen Geheimdiensten.
Was heisst das konkret?
Ja, also wenn man sich die Diskussion an der ETH anschaut, ob Chinesen dort ein Doktorat ablegen dürfen und unter welchen Bedingungen. Ich meine, schon wie ich studiert habe, ist es klar gewesen, dass viele chinesische Studenten, und ich habe ja auch solche gekannt, dass die ganz klar für die Regierung geschafft haben. Das ist kein Geheimnis gewesen. Und da haben also unsere Behörden, sind da einfach wirklich obernaiv. Die Schweiz ist ein Tummelplatz für ausländische Dienste und zwar nicht nur für die Russen, die Chinesen und die Amerikaner, sondern natürlich auch für die Iraner. Die Syrer sind da. Also es gibt sogar Leute, von denen ich sehr stark vermute, dass sie oder sogar weiss, dass sie für den syrischen Geheimdienst arbeiten und dort die Opposition ein bisschen beobachten. Also es ist ein Tummelplatz und es ist eigentlich immer schon so gewesen in der Schweiz, dass die Schweiz zuschaut und die die Leute gewähren lassen, solange es nicht um Mord und Totschlag geht. Aber eingreifen tun sie höchst selten. Also das letzte Mal so öffentlich, wie der türkische Geheimdienst versucht hat, einen türkischen Oppositionellen aus Hagen zu entführen. Da haben sie eingegriffen, das haben sie auch gemerkt. Und das ist aber meines Wissens so ziemlich das Einzige, was publik geworden ist. Also man kann in der Schweiz als ausländischer Dienst sehr, sehr viel machen, was in anderen Ländern völlig undenkbar ist.
Hat die Schweizer Regierung mit dir den Kontakt gesucht, direkt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin schon von gewissen Stellen so ein bisschen gewarnt worden, dass ich aufpassen muss. Aber das ist alles öffentlich gewesen. Also ich habe über Twitter als erstes von diesem Strafverfahren erfahren. Ich habe über mittels Leute so ein bisschen versucht, auszuloten, wie jetzt Behörden, also Bundesbehörden, über das denken. Und die Antwort ist eben zurückgekommen, ja, du bist ein ganz normaler Mensch, das stimmt ja auch. Aber ich finde, die Bundesbehörden dürfen sich auch für normale Schweizer einsetzen, wenn sie bedroht werden von einer Unrechtsjustiz. Das muss man halt einfach sagen, oder? Mhm. Es geht nicht um irgendein Vergehen oder ein Delikt, das ich in Deutschland, Frankreich oder Italien gemacht habe, wo man wüsste, man kriegt ein faires Verfahren. Aber es ist ja völlig klar, dass wenn ich nach Russland ausgeliefert würde, von irgendeinem Land, dass ich dort kein faires Verfahren würde bekommen.
Was würde eine russische Haft bedeuten?
Also das wäre unter Umständen das Ende, weil ich glaube nicht, dass es bei diesen Vorwürfen bleiben würde, von wegen illegalem Grenzübertritt. Alle wissen, dass ich humanitäre Hilfe in die Ukraine bringe, Spitalausrüstungen, Generatoren und. Und je nach Auslegung ist das für die russische Justiz Unterstützung von Terrorismus. Weil für sie, also für die Russen, sind die Ukrainer ja Terroristen und Nazis. Mhm. Und natürlich mit dem Einfall in der Region Kursk, ich meine, das ist ganz klar, das ist eine fremde Okkupation von russischem Territorium. Das ist für die Russen so oder so Terrorismus. Also ich würde riskieren, wahrscheinlich auch wegen Unterstützung von Terrorismus, angeklagt zu werden, und dann hätten wir dann Gefängnisstrafen von, was weiß ich, 15 Jahre, 20 Jahre. Also ich glaube nicht, dass ich das würde überleben, wenn ich so lange nach Sibirien müsste.
Du bist ja nicht alleine, Kurt, du hast Familie, du hast Kind. Wie geht das jetzt gerade zusammen in dieser Situation? Inwiefern ist deine Familie von dem betroffen, von dieser Situation?
Also eine direkte Gefahr droht ihnen natürlich nicht. Aber es ist so, dass meine Kinder, die ja jetzt erwachsen sind, schon damals, als die Drohungen vom IS gekommen sind oder von diesen IS-Anhängern, haben die das mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass die Kantonspolizei bei mir war, mir Tipps gegeben hat. Also der Gewaltschutz hat sich da so ein bisschen gekümmert. Die haben das auch recht gut gemacht. Das sind sehr vernünftige Tipps gewesen. Und die haben natürlich auch das Verhalten von meinen Kindern betroffen. Die sind damals noch viel kleiner gewesen. Niemandem die Türen aufzumachen, ein bisschen schauen, wer streicht ums Haus umeinander, sind komische Autos parkiert, streichen komische Leute ums Haus, wird das Haus beobachtet und so weiter. Ich meine, das haben sie damals sich so ein bisschen angeeignet. Das ist auch sehr hilfreich gewesen später, wie dann ab und zu mal Drohungen gekommen sind von Nazis, von Neonazis. Also das ist die Zeit gewesen, wo ich viel über Neonazis in der Schweiz geschrieben habe. Mhm. Und das wird jetzt halt einfach wieder reaktiviert. Also die wissen das und die sind in den sozialen Medien nicht unter ihrem Klarnamen unterwegs. Das habe ich ihnen schon als ganz kleine Kinder gesagt. Wenn ihr in den sozialen Medien etwas macht, dann nicht unter eurem Namen. Weil das einfach erschwert, herauszufinden, wo wir sind, wo wir hingehen, wer wir kennen. Und das haben wir jetzt mehr oder weniger wieder eingeführt und müssen wahrscheinlich uns auch mit dem abfinden, dass das so ist.
Du zahlst schon sehr einen hohen Preis für deinen Journalismus.
Also ich weiß nicht, für mich ist das nicht so ganz neu. Also in Syrien, also ich habe das eigentlich als viel schlimmer empfunden, obwohl natürlich die Russen viel mächtiger sind. Aber ich habe mich natürlich jetzt auch hier in der Ukraine ein bisschen bei Stellen umgehört, Polizeikräfte, also die haben auch gefunden, ja, also das muss schon ernst nehmen, aber die Russen haben ehrlich gesagt andere Sorgen im Moment. Und dann bin ich einfach auch ein kleiner Fisch. Und von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass das gut ausgehen wird, wenn ich nicht irgendwelche groben Fehler mache.
Wie löst sich denn jetzt so ein Spannungsfeld auf? Oder bleibt das jetzt bis zum Rest von deinem Leben so, dass du gewisse Orte kannst bereisen, dass du bei einer Uber-Fahrt nicht bis vor die Haustür gebracht werden kannst? Oder verpufft das in irgendeiner Form wieder?
Ich glaube nicht, dass das verpufft. Also Russland ist ja kein dysfunktionaler Staat. Das ist ein funktionierender Staat mit einer funktionierenden Unrechtsjustiz, die natürlich nach politischen Erwägungen und auf Befehl macht, was das Regime will. Und die vergessen das nicht. Also da habe ich keine Illusionen. Solange Leute wie der Putin an der Macht bleiben in Moskau, werde ich mich in Acht nehmen müssen. Ganz egal, wenn und wo. Also ich glaube nicht, dass das weggeht.
Danke schön, Kurt, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Schön, habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.